Herzlich willkommen bei der Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. In diesem Podcast geht es um Bindung und Beziehung, um das Zusammenleben von Erwachsenen und Kindern und um das, was hinter dem Verhalten von Kindern wirkt. Ich bin Katja Saalfrank, ich bin Diplompädagogin, Familientherapeutin und körperorientierte Eltern- und Familienberaterin in eigener Praxis in Berlin. Ich bin Autorin, Podcasterin und Mutter von 4 Söhnen. Ich arbeite bindungs- und beziehungsorientiert und begleite Menschen dabei, Kinder besser zu verstehen und sich selbst gleich mit. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank und Bob Blume ist wieder mit dabei. Hallo lieber Bob, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Katja und hallo liebe Zuhörerinnen.
Ich freue mich, dass wir uns widersprechen. Widersprechen und vielleicht auch widersprechen. Kleines Wortspiel.
Ja, naja, nicht so oft.
Ich habe so über unseren Austausch nachgedacht, über die Frage, welche Gedanken geben wir uns und habe das so mitlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob das auch dann nur mein Gehirn ist, dass das dann so eindrücklich ist oder dass ich dann so mit Fragen irgendwie hängen bleibe. Und ich habe mich gefragt, wie das bei dir oder bei uns ist, wir haben ja manchmal auch sozusagen Gespräche, ohne dass das Mikro an ist. Wie sieht das aus mit einem wohlwollenden, weichen und liebevollen Blick auf dich selbst? Weil das ist ja etwas, was für uns Eltern immer wieder auch wichtig ist, dass wir weich und liebevoll mit uns sind, weil wenn wir das nicht sind, das ist zumindest meine Erfahrung, deswegen sozusagen gehe ich da einen Schritt zurück, mach eine Rolle rückwärts, dann sind wir ja auch oft mit anderen Menschen nicht so liebevoll im Kontakt. Wie ist das bei dir?
Ich glaube, relativ eindeutig. Ich habe keinen liebevollen Blick auf mich.
Oha, das ist ja mal eine krasse Aussage. Okay, woran merkst du das?
Also an verschiedenen Dingen, aber ich glaube, grundsätzlich merke ich das daran, dass ich immer, wenn ich irgendwie etwas tue, mir nicht die Zeit dafür nehme, das auf mich wirken zu lassen, sondern sofort das nächste jage. Und dass ich grundsätzlich auch eher jemand bin, dem es ums Tun geht. Ja, es gibt ja Erich Fromm, Haben und Sein. Und ich bin, glaube ich, da oftmals eher so der Haben-Typ. Und dann merke ich manchmal nur von außen, wenn Leute sagen, aber hey, das ist ja schon verdammt gut, oder? Ich weiß aber gar nicht, ob es darauf hinausläuft. Ich müsste nochmal zurückfragen, was ein liebevoller Blick ist. Aber jedenfalls.
Na, eben genau. Ich finde es jetzt total spannend, dass du sozusagen für dich liebevoll oder weich auf vielleicht etwas, was du erreicht hast oder auf etwas, was du hast, beziehst.
Also ich müsste andere Leute fragen, ob es einen sozusagen von allem entfernten, liebevollen Blick auf sich selber gibt, der sozusagen nur sagt, du bist gut, so wie du bist. Also wenn das mit liebevoller Blick gemeint ist, dann habe ich den nicht. Gleichzeitig glaube ich aber, dass dieses Defizit, das ich hier auf eine Art und Weise und in einer Länge aufschlüsseln könnte, die ich keinem der Zuhörenden zumuten möchte, auch dazu führt, dass ich eben mich weiterentwickle. Ich schmeiß mal die These in den Raum, dass vieles von Weiterentwicklung ja auch daran liegt, dass Menschen meinen, sich in verschiedenen Bereichen noch weiterentwickeln zu müssen.
Also das ist ja so spannend, finde ich jetzt. Da könnten wir jetzt tatsächlich wirklich den Podcast wahrscheinlich ausschließlich darüber machen. Ich will nur ein paar Gedanken reingeben. Also ich glaube, Weiterentwicklung, die mit dem Gefühl, ich muss verbunden sind vielleicht sehr zielstrebig und gar nicht so die Entwicklung, die ich jetzt meine. Also wenn ich so auf mein Leben zurückgucke, habe ich so das Gefühl, sind Dinge passiert, die mich interessiert haben und dann bin ich da reingegangen und dann ist eigentlich Entwicklung irgendwie quasi nebenbei passiert, ja.
Ja, du hast schon recht, aber weißt du, ich würde dir jetzt auch an der Stelle widersprechen.
Widersprechen, da haben wir es.
Ja, genau, ich bin vielleicht auch einfach zu schwierig, um zu verstehen, zu geben, was ich damit sagen will. Ich muss gar nichts.
Nee, genau. Und du sollst auch gar nichts, ne?
Genau. Und trotzdem muss ich. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich weiß, dass ich nicht Sport machen muss. Und ich mache es jetzt einfach. Also muss ich das oder muss ich das nicht? Weiß ich nicht. Aber ich höre halt einfach nicht auf. Ich muss mich nicht weiterentwickeln. Also das ist komisch, weil ich habe die These, dass, oder was heißt, das ist überhaupt keine These, das ist vielleicht so tiefenpsychologisch. Man kann ja jemanden zur Weißglut treiben. Das machen auch vielleicht so Kinder zwischen 8 und 12, indem man immer eine Warum-Frage stellt. Ja, jetzt könntest du jedes Mal eine Warum-Frage stellen. Bob, warum interessierst du dich denn dafür? Naja, deshalb, dann deshalb. Warum und so weiter. Und ich glaube, irgendwann gibt es kein Warum mehr, was man rational erfassen kann. Das könnte man vielleicht machen, indem man irgendwie mit einem Tiefenpsychologen arbeitet oder so.
Du weißt ja, dass ich tiefenpsychologisch ausgebildet bin und auch in die Richtung gehe, ja.
Ja, meine Mutter ist Therapeutin. Ich will damit nur sagen, es ist kein rationales Müssen. Es ist nicht so ein, oh, ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich sozusagen den nächsten Text schreibe oder so. Ich kann einfach nicht anders. Weißt du?
Ja, also um nochmal zum Ausgang zu kommen, ich habe für mich einen Satz etabliert, der wahrscheinlich für dich schon wieder sich zu bewertend oder zu zielstrebig anhört, der da heißt, ich blicke wohlwollend, ist vielleicht nochmal anders, ne? Wohlwollend und liebevoll auf mich selbst. Und das ist was, wenn ich den mir selbst sage, dann passiert etwas in meinem Körper. Und das ist jetzt kein Mantra sozusagen, was ich habe, um mich zu beruhigen, sondern um immer wieder ein Stück Verbindung zu mir selbst zu bekommen. Und ich merke, dass dann die Folge davon ist, dass ich weicher werde mit mir, dass ich die Dinge, die mir begegnen, gelassener wahrnehmen kann, sie nicht sofort sozusagen mit einer Energie nehmen muss. Und dass ich dann eben auch auf die Menschen in meiner Umwelt und auch früher eben mit meinen Kindern liebevoller, wohlwollender sein kann, also wohlwollend, ja, so dieser Gedanke, ich habe keine böse Absicht dahinter oder ich bin nicht schlecht, ja, und so diesen Gedanken, den du hattest, dass, ja, dass es dann eben heißt, ich bin okay, so wie ich bin, dass das etwas ist, was du nicht hast. Ich sag mal so, es ist ja auch nichts, worauf wir uns ausruhen, sondern was sozusagen immer wieder mitläuft. Und ich glaube, der Punkt ist, dass wir eine Strategie haben, immer wieder diesen Blick wohlwollend auf uns selbst zu finden und nicht so wahnsinnig streng zu sein, um dann eben hart zu werden. Ja, so, das ist eigentlich so das, was für mich so dahinter liegt. Wir können ja mal gucken.
Genau, also ich würde nur ganz kurz sagen, liebe ZuhörerInnen, schreibt doch mal in diese Folge auf Spotify, ob wir ab und zu mal einfach auch so eine Folge machen, wo wir so ein bisschen über unser eigenes Seelenleben sprechen und die Kinder mal aus dem
Vorlassen. Das ist jetzt aber nicht abgesprochen.
Das ist überhaupt nicht abgesprochen. Mich würde das auch interessieren. Und wenn ihr dann sagt, ja, wollen wir, ist auch die Frage, ob ich das überhaupt will. Ne? Aber mich würde das interessieren. Was ich aber sagen möchte, alles, was du sagst, ergibt ja total Sinn. Verstehst du? Und diese Affirmation, das ergibt total Sinn. Ich habe nur zu viele Meta-Kommunikationen in meinem Frontallappen laufen, als dass der mir glauben würde, wenn ich anfange, mit mir selber in der Art und Weise zu sprechen. Und ich habe nicht nur ein Engelchen und Teufelchen, ich habe ein ganzes Panorama von Leuten, die mich dann auslachen. Das heißt, Wahnsinn. Ich kann die Frage ja nur sozusagen ganz offen beantworten, indem ich sage, ich wünsche das jedem, dass das nicht nur so ist, sondern dass man das auch evozieren kann.
Genau, das wäre dann eben die nächste Frage. Und die würde ich aber jetzt einfach mal den Zuhörenden und vielleicht uns auch mitgeben. Wie schaffen wir das denn immer wieder? Ich habe ja jetzt schon von meiner Strategie so ein bisschen erzählt, zu entschleunigen und nochmal Luft zu holen und eben auch mir einen solchen Gedanken zu geben. Und wie schafft ihr das, immer wieder mal in Verbindung mit euch zu gehen und euch zu justieren innerlich und wieder weicher mit euch selbst zu werden? So.
Vielleicht diese Frage wiederum kann ich ja beantworten.
Aber ich weiß nicht, ob es den Rahmen sprengt.
Nee, es sprengt nicht den Rahmen. Nur ganz kurz. Ich gehe mit mir in Beziehung nicht, indem ich mich kognitiv damit befasse, sondern indem ich im Tun bin. Also ab dem Moment, wo ich nicht mehr reflektiere, bin ich sozusagen dabei. So, und jetzt fällt mir überhaupt keine sinnvolle Überleitung ein, die ich hier präsentieren könnte. Aber wir haben ja auch schon mal gesagt, manchmal ist das auch gar nicht so wild, dass es gar keine Überleitung gibt, ne?
Ja,
Also.
und also bei mir ist es ja so, dass wenn ich die Fragen bekomme, mir assoziativ oft etwas einfällt. Und es könnte sein, wir können ja den Gedanken mal mitlaufen lassen jetzt aus dem Satz, den wir jetzt eben gehört haben und der Frage, ob das vielleicht hier auch etwas ist, was vielleicht helfen könnte. Und insofern, ja, insofern gucken wir einfach mal. Inga hat mir geschrieben. Und Inga heißt natürlich wieder anders, das wissen wir alle schon. Und sie hat mir geschrieben an podcast-familiensprechstunde@katjasaalfrank.de. Und ich übergebe jetzt an dich, Bob, an den Fragensteller und an den Vorleser. Und ja, es ist wieder eine bisschen längere Mail.
Diese E-Mail ist ja wirklich so, als wenn man ein ganzes Gedicht auswendig lesen müsste. Aber sie steht auch jedes Mal in den Shownotes, liebe Leute, wenn es euch so geht wie
Wie
mir, dass ich
uns.
nämlich jedes Mal denke, mein Gott, ist
Ich weiß
das
auch nicht,
so.
was ich mir dabei gedacht habe.
Liebe Katja und wunderbarerweise auch wieder lieber Bob. Ich denke mir sowas nicht aus, liebe Leute, da steht er wirklich. Seit Jahren höre ich euren Podcast. Meine Kinder sind fast 4 und 6,5 und wir profitieren sehr von euren Impulsen. Vielen Dank für dieses hilfreiche Format. Wir sind eine 5-köpfige Familie mit unseren beiden Kindern. Emma, fast 4, Arthur, 6,5, wird dieses Jahr eingeschult. Mein Mann, mir und seit 3 Wochen einem 6 Monate alten Welpen aus dem Tierschutz, der unser Familienleben gerade ganz schön auf den Kopf stellt. Zu meiner Tochter. Sie ist aufgeweckt, liebevoll, eigenständig, kreativ, liebt Bewegung und ist sehr gern draußen. Wir sind oft gut verbunden. Ich bin ihre Hauptbezugsperson. Ihr Bruder ist ebenfalls sehr wichtig, auch wenn er sich gerade durch den Übergang zur Grundschule etwas von ihr abwendet. Sie hatte keinen leichten Start ins Leben. Nach der Geburt kurzzeitig Intensivbetreuung, dann mit 6 Monaten noch einmal intensivmedizinische Betreuung wegen RSV. Schon als Baby war sie sehr unruhig, hat viel geschrien und ließ sich schwer beruhigen. Nur ich konnte sie beruhigen und vielleicht glaube ich bis heute, dass das immer noch so ist. Seit längerer Zeit zeigt sie ein starkes Bedürfnis nach Autonomie. Gleichzeitig fällt es ihr in unserem oft stressigen Familienalltag nicht immer leicht, sich anzupassen. Ich arbeite und studiere, mein Mann arbeitet ebenfalls und auch der Kindergartenalltag verlangt viel von ihr ab. Im Moment ist es wieder besonders schwierig. Wenn ihr etwas in unserem Ablauf nicht passt, sagt sie zunächst sehr laut, wie sie es haben möchte. Wenn wir nicht darauf eingehen, weil es anders verabredet war, schreit sie so schrill und laut, dass es kaum auszuhalten ist. Dann kann ich nicht mehr mit ihr sprechen. Sie rennt weg und braucht Zeit für sich. Im Kindergarten gab es gestern so eine Situation, in der ich zusätzlich von der Erzieherin unter Druck gesetzt wurde, endlich zu gehen. Das war für mich sehr beschämend. Ich frage mich, ob auch unser Hund eine Rolle spielt. Ich habe einmal gesagt, dass die Hündin so laute Geräusche nicht verträgt und vermute, dass das bei meiner Tochter zusätzlich Unsicherheit ausgelöst hat. Vielleicht auch die Frage, wo ist mein Platz jetzt? Von außen bekomme ich gespiegelt, dass ich das Problem sei und zu wenig Grenzen setze. Tatsächlich habe ich viele Schuldgefühle und bin mit der Organisation unseres Alltags oft überfordert. Gleichzeitig liebt meine Tochter Regeln und Orientierung sehr. Wenn wir gemeinsam etwas verabreden, ist oft sie es, die mich daran erinnert. Mich beunruhigt auch ihre allgemeine Unruhe. Sie braucht nachts noch den Schnuller und streichelt sich neuerdings selbst an der Brust, wenn sie müde ist. Ich habe sie fast 2 Jahre gestillt und auch danach brauchte sie lange das Streicheln meiner Brust zum Einschlafen. Meine Frage ist, wie schaffe ich es, klarer zu werden und ihr Orientierung zu geben, die zu unserem Alltag passt? Und wie kann ich sie dabei unterstützen, mehr Ruhe zu finden? Ich bin gerade ziemlich überfordert und wünsche mir eine Perspektive von außen. Vielen Dank fürs Lesen und viele Grüße, Inga. Bevor es losgeht, liebe Katja, was ist nochmal RSV, für die sie intensivmedizinische Betreuung brauchte?
Ja, das ist eine Virusinfektion und vor allen Dingen geht es natürlich dann um diese medizinische Versorgung, diese intensivmedizinische Versorgung. Und ich weiß, wie das ist als Mutter, wenn Kinder auf die Welt kommen und man sofort erstmal im Alarm ist. Eigentlich ist ja die Geburt schon etwas, was sozusagen eine Energie nach vorne hat und dann aber eben auch mit Erschöpfung einhergeht. Und wenn dann in dieser Erschöpfungsphase dann sozusagen ein neuer Alarm kommt, weil man Sorge hat um das Kind, dann ist das natürlich erstmal ein Einstieg, der einen Eindruck hinterlässt. Ja? Also sowas wie eine Alarmstimmung. Das wäre vielleicht auch etwas, was wir nochmal im Verlauf jetzt unseres Gesprächs berücksichtigen können. Wie geht es eigentlich Inga? Nicht nur mit dem, was ihr begegnet jetzt in Bezug auf Emma, auf ihre Tochter, sondern überhaupt diese Alarmstimmung. Ja.
Ja, die sich ja auch schon sehr gut rauslesen lässt, also
Ja,
in Bezug auch auf
ja.
ihre eigenen Schuldgefühle und so weiter, ja.
Ja. Also, was mir als allererstes so beim Zuhören, wenn du vorgelesen hast, so in den Sinn kommt, ist, dass da jemand sehr laut sich in einer Familienkonstellation äußert. Und dann nicht gehört wird und dann nochmal lauter wird. Und dieses nochmal lauter werden dann ja dazu führt, dass sozusagen auf allen Seiten diese Alarmstimmung entsteht und man sich fragt, wie können wir jetzt eigentlich wieder Ruhe reinbringen? Der Hund verträgt das nicht. Ja, und das führt dann unter Umständen erstmal zu diesem Ausnahmezustand. Also du darfst immer reinfragen, ne, oder was sagen. Also ich mache erstmal weiter. Das, was mir als allererstes dann sozusagen dahinter jetzt nochmal auffällt, ist, dass wenn jemand sich nicht gehört fühlt, dann schreit er laut und noch lauter und noch lauter. Und du hast vorgelesen oder Inga schrieb, dass wenn sie nicht drauf eingehen, also sie äußert sich schon sehr laut stark und wenn sie dann nicht drauf eingehen, weil es anders verabredet war, dann schreit sie richtig laut und schrill. Und das könnte so ein kleiner Punkt sein, der vielleicht noch mal mehr in der Beobachtung, mehr in der Wahrnehmung für Inga und ihre Familie wesentlich sein könnte. Denn es gibt diese drei Bausteine, die sich über die Basisgrundbedürfnisse drüber setzen. Also Basisgrundbedürfnis ist Sicherheit, Verbindung, Autonomie. Autonomiephase ist Emma ja sowieso. Ja, also dieses Selbstwirksamkeitsthema, ich kann etwas bewirken, ich sage etwas und jemand reagiert. Es geht da erstmal gar nicht so sehr darum, ob das, was ich möchte, dann auch umgesetzt wird, sondern es geht erstmal nur um eine Reaktion. Ich werde gesehen, ich werde gehört und ich werde verstanden. Ja, und diese drei Bausteine, also gesehen und gehört und mit meinem Anliegen verstanden zu werden, wiederum gibt ein ganz sattes Gefühl von, ich bin wichtig und wertvoll, ich komme vor in allem. Ja, und das wiederum beruhigt insofern, als dass es mir Sicherheit gibt und mir in der Verbindung signalisiert, du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist zugehörig. Ja, und ich finde das ganz interessant, weil Inga ja auch diese Konstellation ausführlich beschrieben hat, ne, mit dem Hund, der jetzt da ist, mit dem Bruder und diese gesamte Konstellation. Und da muss ich ja immer als jüngstes Familienmitglied, also jüngstes Mitglied heißt ja, sie ist dazugekommen, da gab es schon etwas und jetzt ist der Hund noch dazugekommen und sich dazu behaupten und auch einen Platz zu suchen. Und wenn da diese Botschaften an diesen Stellen unter Umständen an ihr vorbeigehen, also weil ich gehe ja davon aus, dass Inga ihre Tochter wahrnimmt und gleichzeitig scheint, dass Emma nicht, also zu spüren, ja, weil es dann um die Sache geht, also auf um die Dinge auf der Spitze des Eisbergs, ja, also wir machen das jetzt nicht. Und da könnte sie sich nicht gesehen, gehört und verstanden fühlen. Und das könnte so ein kleiner Raum sein, wo Inga nochmal eine Entschleunigung reinbringt und wo man dann vielleicht weniger in diesen Alarmzustand kippt.
Ich frage gleich nach. Ich fand das gerade nur total spannend, dass du auf was ganz anderes eingegangen bist, als ich im Blick hatte. Und ich glaube, dass sich das sehr, sehr ergänzen könnte. Ich habe das nur im Blick, weil ich das von dir gelernt habe, muss ich direkt mal dazu sagen, sonst tue ich hier so, als wäre ich der tiefen, mit der tiefen psychologischen Ausbildung. Das stimmt natürlich nicht. Aber witzigerweise habe ich was anderes im Blick gehabt, habe ich gerade schon gesagt. Also du bist auf die Reaktion gegangen und dann auch dieses sehr konkrete, naja, wenn man dann darauf schon nicht eingeht, dann verstärkt man ja vielleicht was. Oder, wir haben auch schon mal darüber geredet, in ja vor vielen, vielen Folgen, Intervention ist immer was anderes als Prävention. Ich weiß nicht, da ging es auch um Zimmergröße und so, ne? Also eine Umgebung, die eine Ja-Umgebung ist, anstatt eine Nein-Umgebung. Das heißt, man schlägt sich dann in Anführungsstrichen mit den Konsequenzen herum von etwas, das man vielleicht sogar unwissend selber in gewisser Weise angeleitet hat. So, darauf bist du ja angegangen. Was mir direkt ins Auge gefallen ist, war ein Satz und das, was danach kommt. Seit längerer Zeit zeigt sie ein starkes Bedürfnis nach Autonomie, hast du schon angedeutet. Gleichzeitig fällt es ihr in unserem stressigen Familienalltag nicht immer leicht, sich anzupassen. Erstmal ist das ja kein gleichzeitig, sondern das ist eigentlich eine Konsequenz. Wenn ich ein Autonomiebestreben habe, ist das Gegenteil Anpassungsfähigkeit. Oftmals. Weil eine starke Strukturierung dazu führt, dass ich mein Autonomiebedürfnis nicht befriedigen kann. Ich muss mich ja an bestimmte Dinge halten. So, und dann kommt das, was ich eigentlich meine. Ich arbeite, studiere, der Mann arbeitet ebenfalls, Kindergartenalltag. Es gibt Abläufe, da steht zwar nicht welche, aber dass sie dann darauf reagiert. Und dann gehen die nicht drauf ein. Und das ist das, wo du drauf dich bezogen hast. Und jetzt kommt mein Punkt. Das, was da so nebenbei über sie gesagt wird, also über sie selbst, über Inga und ihren Mann, zeigt ja, dass das Kind erstmal total durchstrukturiert ist oder einen total durchstrukturierten Alltag hat. Man hat einen Kindergartenalltag, der ist durchstrukturiert. Dann dadurch, dass der Mann arbeitet, dass sie arbeitet und auch noch studiert, wird das auch noch alles durchstrukturiert. Das heißt, unabhängig von dem, was du gerade in Bezug auf die Reaktion gesagt hast, würde ich die Frage stellen, wo sind eigentlich überhaupt Räume, wo die Autonomie oder das Bedürfnis danach ausgelebt werden kann? Weil wenn es da nichts gibt, ist das vielleicht auch der Punkt, wo das Kind dann irgendwann sagt, so und jetzt schrei ich, damit irgendeiner merkt, ich bin hier und ich will auch was. Und zwar nicht das, was mir gerade an Regeln vorgegeben wird.
Ja, schöner Punkt, finde ich auch nochmal wichtig, das zu sagen. Also das ist sowieso etwas, was, glaube ich, alle Zuhörenden sich nochmal fragen können, was ich ganz häufig auch in den Beratungen bespreche und auch dort an Frage reingebe, wo im Alltag gibt es Räume für echte Selbstwirksamkeit und Autonomie. Also Selbstwirksamkeit wirklich im Sinne von, habe ich das Gefühl, meine Handlung hat eine Wirkung. Also wie stehe ich in der Welt, was kann ich bewirken? So das, was kleine Kinder eben machen mit Licht an und aus oder Wasserhahn an und aus. Ja, also hat das eine Wirkung? Bin ich der Urheber meines Tuns? Ja, und nicht nur eine Entscheidung zu treffen, das gehört auch mit zur Autonomie, aber auch sich wirksam zu fühlen, sich wirklich wirksam im Verhältnis zur Welt zu fühlen. Und das finde ich einen total wichtigen Punkt, den du da nochmal in den Fokus genommen hast, weil dieser Tagesablauf, der da beschrieben wird, oder diese Gleichzeitigkeit, die da stattfindet, ne, studieren, arbeiten, Kinder, Alltag, Beziehung kommt ja auch noch mit dazu, also Elternbeziehung, Paarbeziehung und dann auch bei jedem Kind mal eingecheckt zu haben, wie geht's eigentlich meinem Kind, also in Form einer wirklichen Begegnung. Das finde ich noch einen zweiten Punkt, eben nicht nur, wo sind Räume für die beiden Kinder, sich selbst wirksam zu spüren innerhalb dieser Gruppe und innerhalb der Frage, wie stehe ich in der Welt, sondern auch wirklich, ja, zu gucken, wo sind Räume für Begegnung, dass man sich wirklich begegnet und einen leistungsfreien Raum hat. Also alles ist ja irgendwie, scheint so zielgerichtet zu sein. Ja, wir arbeiten, um Geld zu haben, wir studieren, um weiterzukommen. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Ja, die Kinder gehen in die Kita, weil so. Aber wo sind wir einfach nur zusammen, weil wir sind, weil wir sein dürfen? Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen utopisch für viele, in ihrem stressigen Tagesablauf, und ich weiß das auch, und gleichzeitig sitzen wir ja hier auch in einem Raum zusammen, in einem Zwischenraum, der Zwischenzeit vielleicht, ja, wo man doch ein bisschen nochmal reflektieren kann und irgendwie gucken kann, wo könnten Räume sein, und Räume müssen nicht groß sein. Also das muss kein langer, zeitlich langer Raum sein, das muss kein ganzer Nachmittag sein, das muss keine Stunde sein, das können kleine Begegnungen sein, die einen beeindrucken, die einen Eindruck hinterlassen, einen emotionalen Eindruck, einen Blick, einen Austausch, ein ich habe an dich gedacht, ein hey, wie ist es dir ergangen? Ja, ein kurzes auf dem Sofa sitzen, ein kurzes Kuscheln. Wahrscheinlich gibt es das. Also wenn es das nicht gibt, dann ist es vielleicht ein guter Impuls. Und wenn es das gibt, dann vielleicht nochmal zu schauen, dass man es bewusster nochmal miteinander erlebt. Weil je bewusster wir das Ganze tun, desto eindrücklicher wird es auch. Ja. Also das sind ja schon zwei Sachen jetzt, die wir haben. Und ich finde es ganz, ganz wertvoll, da auch deinen Blick nochmal, den du da gerade eröffnet hast.
Ja, ich finde das auch interessant. Ich weiß nicht, die Frage nach Selbstwahrnehmung, die hatten wir ja gerade in unserem Vorgespräch. Und wie schwierig es auch manchmal ist, bestimmte Dinge über sich selbst auch zu verstehen oder so. Denn manches ist ja so, ein bisschen widersprüchlich. Und das meine ich jetzt gar nicht als Kritik an Inga, sondern ne, sie schreibt das ja runter. Da ist ja, die ist ja eine sehr lange Mail. Und hat vielleicht manche Dinge noch nicht so in der Form vor sich, dass man mit ihnen umgehen kann. Also ich gebe dir ein Beispiel. Sie sagt, dass sie von außen gespiegelt bekommt, dass sie zu wenige Grenzen setzt. Und jetzt haben wir aber gerade gesagt, also Grenzen setzen, klar, ist sozusagen im Oberflächlichen, kann man sagen, du darfst das nicht oder so. Oder du schreist und jetzt hat das eine Konsequenz und das ist immer mal wieder problematisch, haben wir auch schon darüber gesprochen. Aber sie setzt ja theoretisch Grenzen, die Grenzen nämlich der Tagesstruktur. Und das überfordert sie auch, was so eine zusätzliche Form der ja, Irritation für sie selbst darstellt. Aber das auch nochmal zu wissen, dass das ja auch Grenzen für das Kind sind, unabhängig von jetzt irgendwelchen Regeln oder so, das ist, glaube ich, auch sinnvoll, um, wie du es gerade gesagt hast, zu diesen Räumen, zu diesen Begegnungsräumen zu kommen und seien sie nur so klein.
Absolut. Ja. Das dachte ich auch gerade, ne? Weil wir haben oft Grenzen im Kopf als eine Form von Strenge, ne? Haben wir ja auch vorhin schon mal gesagt, Strenge und Härte. Und gleichzeitig sind Räume ja gekennzeichnet durch bestimmte Konturen, also durch bestimmte Begrenzungen. Und Begrenzung gibt auch Sicherheit. Also ne, eine Umarmung ist ja auch ein Raum, eine Begrenzung, die entsteht. Also insofern würde ich das auch verstärken wollen oder auch so sehen wie du, dass es da tatsächlich darum geht, vielleicht eher nochmal zu gucken, welche Grenzen oder welche Struktur entsteht eigentlich unbewusst in dieser Taktung. Und welche können wir bewusst dort reingeben? Ja.
Und insofern sind die Fragen auch, also oder passen unsere Antworten nicht ganz zu den Fragen, aber vielleicht, Inga, ist das ja sinnvoll, du kannst uns gerne nochmal schreiben. Denn sie fragt ja unter anderem, wie schaffe ich es, klarer zu werden und ihr Orientierung zu geben, die zu unserem Alltag passt.
Ja, ich habe da aber eine Antwort drauf.
Also kannst du gerne machen, nur ein kleiner Hinweis. Das eine ist ja, wir haben einen Alltag und da rütteln wir auch gar nicht dran und jetzt geben wir die Orientierung. Und was wir aber gerade ein bisschen sagen ist ja, naja, aber vielleicht muss der Alltag auch so gestaltet werden, dass es eben Möglichkeiten gibt für übrigens auch die zweite Frage, dass sie überhaupt Ruhe findet. Ne? Das ist so ein bisschen so dieses Paradoxon manchmal, dass man zum Beispiel jemand sagt, jetzt sei mal spontan und plötzlich kann es nicht mehr spontan sein. Also jetzt finde doch mal Ruhe oder so, ja. Deshalb meine ich nicht, dass das, also all das, was wir gesagt haben, glaube ich, passt ja schon zur Frage.
Absolut, nur nicht, es ist ja schon eine Orientierung, eine Form von Orientierung, ne? Ja.
Genau, nur nicht eben sozusagen genau in dieser Stoßrichtung, wie die Frage ist impliziert, so meinte ich
ja,
das.
Ja, aber du hast recht, weil wir sind ja so ein bisschen von außen nach innen gegangen. Also ich habe, bevor ich vielleicht nochmal zu der Frage komme, wie kann mehr Orientierung und mehr Ruhe reinkommen, nochmal einen ganz verrückten Gedanken, also mit Bindestrich dazwischen. Und den würde ich gerne auch nochmal reingeben. Weil wenn von außen die Spiegelung kommt, dass da zu wenig Grenzen sind, dann ist es ja oft so gemeint, wie du es jetzt auch gerade so aufgefasst hast, ne? Da ist zu wenig Positionierung, da ist zu wenig Klarheit, so. Und das ist ja auch so ein bisschen ihre Frage, ne? Und wenn ich mit Eltern in meiner Beratung zusammensitze und Eltern sind unsicher oder wirken unsicher oder sagen auch, dass sie nicht genau wissen, darf ich mich da positionieren, soll ich mich positionieren, und ich bekomme auch noch die Rückmeldung von außen, dass ich zu, oft ist dann auch das Synonym irgendwie bedürfnisorientiert, ja, dass man sozusagen da dem Kind gewährt, irgendetwas zu tun, wo andere schon längst eine Grenze spüren, ja, dass es manchmal damit zu tun hat, dass wir eine Form von Schuldgefühl haben, ein schlechtes Gewissen haben, weil wir wissen, dass wir an bestimmten Stellen den Kindern viel abverlangen. Ja, und das, also das ist etwas, was ich selbst auch aus meiner Mutterschaft kenne, dass wenn es eine besonders stressige Zeit ist oder so, dass ich dann auch manchmal über meine Grenzen drüber gehe, weil ich irgendwie so einen Gedanken habe von, die Kinder mussten so viel kooperieren oder die haben es so schwer oder so, und dann aber unklar werde, so in dem, was ich eigentlich möchte, ja. Und das könnte Inga auch nochmal mitnehmen für eine Form der inneren Orientierung. Wo steht sie eigentlich gerade? Ist sie zufrieden damit, nicht so sehr, was sie tut, sondern wie sie das tut, was sie tut? Also, weil wahrscheinlich diese vielen Dinge, die da stattfinden, ja irgendwie hintereinander stattfinden müssen und gleichzeitig trotzdem ja parallel stattfinden? Und ist wirklich Ihr Studium, Ihre Arbeit dann auch gedanklich abgeschlossen oder läuft es weiter mit, wenn sie mit den Kindern zusammen ist? Und kann sie präsent sein und kann sie im Hier und Jetzt sein und kann sie auf Emma eingehen? Und natürlich ist das ein, wenn ich das jetzt so sage, ja, dann das klingt so nach einem Idealzustand. Und auch da wieder, es geht nicht darum, immer in diesem Zustand zu sein, sondern zu merken, wenn ich da rauskippe und Strategien zu haben, mich wieder reinzubringen. Ja, und das könnte etwas sein, was auch nochmal hilfreich sein kann. Und jetzt würde ich gerne nochmal zu der Frage kommen, wie kann Orientierung und Ruhe reinkommen? Und zwar wirklich an dem für mich entscheidenden Situation unter diesem Brennglas, wenn sie schreit, wenn sie laut wird, wenn sie immer lauter wird und Inga das Gefühl hat, ihr Kopf platzt ihr und sie möchte einfach nur noch Ruhe haben, der Hund dreht durch und alles ist irgendwie zu viel. Ja, dass da eine Form von Entschleunigung ganz wesentlich ist, um wieder mehr zu sich zu kommen, um wieder weicher zu werden. Da haben wir vielleicht doch den Gedanken auch noch mal von Anfang, ja, nicht so streng mit sich zu sein, sondern weicher zu werden, zu entschleunigen und dann auch sich selbst zuerst mal Orientierung zu geben. Ich bin im Hier und Jetzt. Es geht nicht so sehr um die Entscheidung, du darfst das jetzt oder du darfst das nicht, sondern es geht darum, dass Emma das Gefühl hat, sie ist wichtig, sie ist wertvoll, sie kommt drin vor in dem, was hier, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, betrieben wird, ja, und sie darf etwas beitragen dazu und sie ist gehört, gesehen und verstanden. Und das sind drei Sätze, die man sagen kann. Das ist nicht lange, das muss nicht lange sein, aber es ist wie so ein Auftauchen, wie so ein, du bist gesehen und dann ist es unter Umständen so, dass es vielleicht auch nochmal laut ist, aber nicht mehr, weil sie sich nicht gehört fühlt, sondern weil sie vielleicht dann starke Gefühle hat, die sie unter Umständen sonst einfach auch wegdrücken muss oder eben in dieses Schreien reinlegt. Ja, und das vielleicht nochmal zu probieren, zu experimentieren, wie sich das anfühlt, da mehr tatsächlich in eine Orientierung zu gehen, klar zu signalisieren, ich sehe dich, du bist wichtig, du bist wertvoll, du bist gehört und verstanden mit deinem Anliegen und jetzt gehen wir weiter. Und dann eben auch klar an ihrer Seite zu sein.
Dem habe ich ehrlich gesagt nichts mehr hinzuzufügen, vor allen Dingen, weil ich gerade auch gedacht habe, als du sagtest, gehört, gesehen und verstanden, dass das nochmal eine starke Verallgemeinerung all dessen ist, worüber wir in dieser Folge gesprochen haben.
So ist das, ja, das sind ganz wichtige Gedanken, genau, wenn wir das erlebt haben als Kinder, dass wir vorkommen in einer Beziehung, wertschätzend vorkommen, gesehen, auch übrigens, das hat ja auch sowas mit einem eigenen Raum zu tun, ne, dass ich deinen Raum nicht sozusagen, dass ich da nicht einbreche oder dich übergehe, sondern dass ich dich in deinem Raum wahrnehme, dass du sichtbar werden darfst mit deiner Kontur, mit deinen Grenzen und dich gesehen und gehört und verstanden fühlst. Das ist eine wichtige Erfahrung für Kinder, damit sie im Übrigen auch später andere Menschen respektieren können, mit ihren Meinungen, mit ihren Haltungen, mit dem, was sie mit in die Welt bringen, auch wenn uns das nicht immer passt. Also wir können nochmal zusammenfassen. Liebe Inga, vielen Dank. Es geht um Grenzen, es geht um Räume. Wir hatten nochmal auf den Aspekt hingewiesen, Räume für Autonomie und Selbstwirksamkeit nochmal mehr in den Blick zu nehmen, in diesem schnelllebigen Alltag, daran angrenzend, auch daher angrenzend, also zusätzlich auch nochmal Raum für Begegnungen zu schaffen und dann in diesen Situationen auch nochmal zu gucken, wie kannst du Orientierung geben, Doppelpunkt, nämlich indem du entschleunigst, indem du Blickkontakt machst, indem du eine sehr schnell und unbewusst ablaufende Situation, die sich schnell nach oben schraubt, verlangsamst, nicht indem sie zäh wird, sondern indem du sie nach und nach in Verbindung nochmal entschleunigst und deiner Tochter das Gefühl gibst, ich bin da, in Anführungsstrichen, es ist alles gut, auch wenn es vielleicht gerade nicht dein Wille ist.
In dieser Folge ging es ja noch nicht um Schule, aber das geht natürlich schneller, als man denkt. Und spätestens, wenn das Kind in die Schule soll, fragt man sich, wie kommt mein Kind gut durch die Schule? Das ist der Titel meines Spiegel-Bestsellers. Der hat den Untertitel Notendruck, Hausaufgaben, Stress und Lernfrust gemeinsam bewältigen, ein Wegweiser für Eltern. Und ja, das sind auch drei Themen. Es gibt noch sehr viele Themen mehr, von Medienkompetenz über den Umgang mit KI, Kommunikation mit Lehrkräften. Das kann man entweder ganz lesen oder auch nachschlagen. Manche sagten, das ist wie so eine kleine Nachschlagebibel für alles, was mit Schule zu tun hat. Ich freue mich sehr, wenn ihr das bestellen wollt. Den Link gibt's über die Shownotes. Und übrigens, wenn ihr selber mal Werbung möchtet, die ich hier einsprechen kann, dann könnt ihr schreiben an podcast-familiensprechstunde@katjasalfrank.de und wir sprechen darüber, wie ihr vielleicht ein Angebot präsentieren könnt, was unseren ZuhörerInnen zugutekommt. Also nicht verzagen, sofort losschreiben und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, Dankeschön, Bob. Das war die Familiensprechstunde. Wir haben schon gesagt, schreibt doch gerne in die Kommentare auch mal eure Erfahrungen. Wie ist das mit eurem Alltag? Das könnte vielleicht auch nochmal etwas sein, was spannend ist. Wie entschleunigt ihr das? Wo sind bei euch die Kipppunkte und was macht ihr dann? Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich danke euch sehr für euer Zuhören.
Und empfehlt die Familiensprechstunde überall weiter, wie es geht. Ja, ihr unterstützt uns, wenn ihr das weiterleitet, wenn ihr das empfehlt, wenn ihr kommentiert, wie die Besessenen. Wir freuen uns sehr.
Ja, wir freuen uns sehr. Dankeschön. Also für heute sage ich auf Wiederhören. Ich danke euch fürs Zuhören, für euer offenes Ohr, für euer offenes Herz. Und nochmal, bleibt weich und liebevoll mit euch selbst und euren Kindern. Und bis nächste Woche. Bye, bye. Tschüss, Bob.
Ciao.
Das war die Familiensprechstunde mit Katja Saalfrank. Eine neue Folge gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn du magst, nimm dir jetzt noch einen Moment Zeit für dich. Zeit, das Gehörte nachwirken zu lassen, in Kopf, Herz und in deinem Körper. Vielleicht hat sich etwas gezeigt, eine neue Perspektive oder eine leise Bewegung nach innen. Spür gerne nach und entschleunige nochmal. Wenn du selbst eine Frage hast, die du hier in der Familiensprechstunde teilen möchtest, schreib mir gerne an podcast-familiensprechstunde@katjasalfrank.de. Alle Zuschriften werden natürlich anonymisiert. Hinweise zur aktuellen Folge sowie Informationen zu meinen Kursen und Ausbildungen und allen Angeboten findest du in den Shownotes. Schau dich dort gerne um. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir viele gute Beziehungserfahrungen und Verbindungsmomente. Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Bleib nicht damit alleine, schon ein Gespräch kann Veränderungen bringen, ein Austausch entlasten und Fragen zu stellen kann neue Wege öffnen. Deine Katja.